Schibboleth. Schibboleth. Wer hat dieses Wort schon mal gehört? Vielleicht könnt ihr euch mal kurz melden, falls ihr das schon mal gehört habt. Sehr wenige. Gut, das wird gut. ich habe nachgeguckt, das wird tatsächlich ganz gelegentlich im heutigen Sprachgebrauch verwendet. Ich habe es noch nie gehört, irgendwen sprechen hören. Das bedeutet so viel wie... Irgendwer wollte was sagen? Nein. Das bedeutet so viel wie ein Codewort, an dem man In- und Outsider erkennen kann. Also, genau. Auf Hebräisch heißt es so viel wie Kornähre oder Stromfluss. Deswegen Stromfluss, ja, wir haben heute hier auch so ein bisschen den Fluss hier schon mal symbolisiert. Kommen wir nochmal drauf zurück. Ein Wort, das Nahrung beschreibt, Kornähre, Schibboleth, konnte für Menschen zur Richterzeit in Israel den Tod bringen. Was war da los? Ich fasse euch jetzt Richter 11 und 12 so ein bisschen in meinen eigenen Worten zusammen. Es gab das Gebiet Gilead, das war Gebiet östlich vom Jordan, heutiges Jordanien. Das wird im Buch Josua bestimmten israelischen Stämmen zugeteilt, gehörte also zu Israel. Und dann gab es Ephraim, das war ein Sohn von Josef, und dem seinem Stamm wurde das Gebiet westlich vom Jordan zugeteilt. Es ist nicht so wirklich wichtig, wer da wo und wie was, nur dass es hier um zwei israelische Volksgruppen geht, die damals ja, miteinander, ich sage jetzt erstmal, interagiert haben, neutral. Und jetzt steckt aber das gesamte Volk Israel in der Klemme, weil von Norden die Ammoniter kommen und das Volk angreifen. Die kommen aus dem Nordosten. Und da gibt es wichtige Männer in Gilead, die sagen, ah, wir werden angegriffen, aber wir haben da diesen kampferprobten Typ, den Jephthah. Und der Jephthah ist von seinen Brüdern vor einiger Zeit vom Land verjagt worden, weil der Jephthah nämlich der Sohn einer Hure war. Also haben seine Brüder gesagt, du musst hier weg, dich können wir hier nicht brauchen. Aber den anderen ist dann wieder eingefallen, der war aber schon ein Harter, den können wir jetzt brauchen. Der hat nämlich dann eine Reiterhorde um sich versammelt und lebt von Raubzügen, also es war ein echter Kämpfer. Und diesen Jephthah bitten die Ältesten aus Gilead dann zurückzukommen, um das Land zu verteidigen. Jephthah willigt ein unter der Bedingung, dass er im Siegesfall die Herrschaft in Gilead übernehmen will. Und daraufhin bespricht Jephthah sich auch noch mit Gott und verspricht Gott im Fall des Sieges über die Ammoniter, ihm das erste als Brandopfer zu opfern, was ihm nach seiner Rückkehr entgegenkommt. So, Jephthah gewinnt tatsächlich diesen Krieg und es ist ausgerechnet seine Tochter, die ihm bei der Rückkehr als erstes entgegenkommt. Jephthah zerreißt aus Trauer darüber seine Kleider, heißt es im Text. Bisschen wenig, finde ich jetzt so. Kleider zerreißen, wenn ich jetzt meine Tochter opfern soll. Was tun? Frag doch mal die Tochter, möchte ich Jephthah sagen. Ist ja aktuell hoch im Kurs, die Töchter zu befragen. Seine Tochter bittet darum, dass sie eine Frist bekommt von 2 Monaten, damit sie mit ihren Freundinnen in die Berge ziehen kann, um dort ihr Unglück zu beweinen. Und dann heißt es eigentlich nur noch mehr oder weniger, dass Jephthah sein Gelübde hält. Boah. Ich bin sicher, Jephthahs Tochter hätte lieber ein friedvolles Leben gelebt. Schwer genug dürfte sie es sowieso gehabt haben. Der Vater, ein vertriebener Räuber, dann plötzlich eine zweifelhafte Berühmtheit. Wahrscheinlich war sie schon auch irgendwie stolz auf ihn, das mit dem Krieg, weil sie ist ihm ja freudestrahlend und singend entgegengekommen. Er war ein Held. Und dann beschreibt die Bibel diese junge Frau so, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ist es verständnisvoll, glaubensstark, Sie will nur noch mal in die Berge und ihre Jungfräulichkeit beweinen. Wenn ich so die Geschichte lese, dann hoffe ich nur so, hau doch ab, wozu gehst du in die Berge? Geh doch weiter. Aber nein, ist sie so dumm, so gefügig, so glaubensstark oder ist sie einfach Kind ihrer patriarchalen Zeit? Hier geschieht ein Femizid vor Gottes Augen. Und ich frage mich, wo ist bitte da Gottes Gerechtigkeit? Abraham durfte seinen Sohn verschonen, aber die Tochter wird nicht verschont. Fragen wir mal die Tochter, ob sie die Geschichte von Isaak kannte. Dann würde sie berechtigterweise fragen, warum diese Verschonung für sie nicht gelten sollte. Ich möchte am liebsten einfach zurufen, hau ab, verlass doch diesen Vater. Und dann fällt mir ein, als alleinstehende Frau zu dieser Zeit, das wäre genauso ihr Tod gewesen. Und da wäre sie womöglich noch viel schrecklicheren Männern in die Hände gefallen als ihrem Vater. Ich weiß es nicht. Vielleicht war sie doch nicht so dumm und hat das einfachere, bessere, kluge Ende gewählt. Vielleicht war ihre Entscheidung sogar weise. Ihr Tod war so oder so tragisch. Eine kleine Anmerkung möchte ich machen für die, die gerne so Bibelauslegungen hören, lesen. Es gibt Ausleger, die sagen, dass die Tochter gar nicht sterben musste, dass sie nur dem Tempel geweiht wurde. Ich finde, es wird sich dann so ein bisschen zurechtgebogen, dass Jephtha sein Gelübde erfüllt hat, indem er die Tochter dem Tempel geweiht hat. Okay, ich wage auch nicht zu beurteilen, ob das dann wirklich besser für die Tochter gewesen wäre. Genau. Interessant ist aber auf jeden Fall, dass dieser ganze Bibeltext hier mindestens uneindeutig ist. Er ist fast so wie mehrdeutig geschrieben. Man weiß nicht so genau, die das aufgeschrieben haben, winden sich so ein bisschen, um das auszusprechen, was da passiert ist. Die Sprache ist unklar. Und da passt jetzt schon ein Stück weit dieses akzentfrei, ist das jedenfalls nicht. Und es kommt noch deutlicher, dass dieser Text nicht akzentfrei ist. Wie geht's weiter? Kurioserweise sind eine Menge Leute aus Ephraim komplett empört, dass sie bei diesem Krieg nicht mitmachen durften. Es geht etwas hin und her und Jephtha beschwert sich wiederum, dass die Ephraimiter ja gar nicht geholfen hätten, gegen die Ammoniter zu kämpfen. Und dann kommt es zur kriegerischen Auseinandersetzung zwischen diesen beiden israelischen Volksgruppen, Gilead und Ephraim. Und im Zuge von diesem Konflikt besetzen die Leute von Gilead, also die von Jephtha, alle Flussübergänge und richten Grenzkontrollen ein. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo dieses Schibboleth kommt, was ich am Anfang erwähnt habe. Wer nach Gilead einreisen wollte oder dorthin fliehen wollte, musste das Wort Schibboleth sagen. Aber die Ephraimiter konnten deswegen ihrem Dialekt nicht richtig aussprechen. Die haben dann Sibboleth gesagt. Und wahrscheinlich hieß das Wort eher irgendwie Sibboleth, also mit englischem TH, weil es in dieser Zeit gar keinen Beleg für eine Sprache gibt, die kein Sch hatte. Also Sch hätten eigentlich alle gekonnt, aber das, was vielen bei uns im deutschen Sprachraum ja auch schwerfällt, auf Englisch auszusprechen. Genau, vielleicht kennt ihr das ja. Also ich als Logopädin habe natürlich ständig damit zu tun, solche Aussprachethematiken aufzugreifen und da zu helfen. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Das war für mich nur ein Stück weit der Aufhänger, dass ich überhaupt auf das Thema mit diesem Sibboleth, Schibboleth gekommen bin, dass man sich das mal anschauen könnte. Aber wer damals am Jordan Sibboleth anstatt Sibboleth gesagt hat, hat wirklich mit seinem Leben bezahlt. 42.000 Ephraimiter sind dort getötet worden. Und dann, 6 Jahre, herrschte Jephtha und mit keinem Wort bewertet der biblische Text irgendeine seiner Handlungen. 42.000 gestorben, die Tochter geopfert, Jephthas 6 Jahre regiert, Ende der Geschichte. Man muss sich das mal vorstellen, da haben Geflüchtete Sibbolet gesagt und dann sind die Wachen an diesem Grenzfluss so wütend geworden, dass sie die umgebracht haben. Dieser Code, Sibbolet, wurde zu einem Werkzeug der Ausgrenzung und Abgrenzung. Sprache wird zu einem Werkzeug für Ausgrenzung. Und Sprache kann wirklich dazu benutzt werden, andere auszugrenzen oder sich von anderen abzugrenzen. Das kennen wir auch. Ich möchte noch einen kleinen Exkurs machen, weil ich da nochmal drüber gefallen bin. Im richtig problematischen Sinne, im strafrechtlich problematischen Sinne, gibt es heutzutage auch sowas wie Schibboleth, so Codes der Zugehörigkeit. Und ich finde, gerade heute ist der 9. November, es jährt sich die Reichspogromnacht und es gibt vor allem online sogenannte Dog Whistles. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das sind Codes, die von Nazis, von Rechten verwendet werden, um unterschwellige Hassbotschaften zu verbreiten. Genau, also zum Beispiel sowas wie 2 Blitze steht dann dafür für SS oder die 2 mal die 8, weil es der 8. Buchstabe im Alphabet ist, steht für Heil Hitler. Das sind so Codes, die verwendet werden. Und ich finde es wichtig, dass wir wissen, dass es sowas gibt und dass wir uns zumindest ein bisschen auskennen, um darauf reagieren zu können. Das ist jetzt wirklich ein Exkurs, weil ich wollte nicht auf so einer relativ leichten Ebene über das Thema sprechen, wenn ich weiß, da gibt es noch dieses richtig Heftige zum Thema. Ja, also das habe ich jetzt erwähnt und würde euch echt empfehlen, euch da so ein bisschen auseinanderzusetzen damit. Das ist aber nicht das, was für uns jetzt heute zentral sein soll. Denn dass wir auch im kirchlichen oder Gemeindekontext so eine Wut im Bauch bekommen, weil jemand etwas auf eine bestimmte Weise formuliert oder sagt, bestimmte Worte benutzt, das hat bestimmt auch jeder schon mal mitbekommen. Und dann habe ich mich nämlich gefragt, was sind denn so im kirchlichen Kontext so Schibboleths, so Aufreger? Welcher Gemeindeakzent regt euch auf? Vielleicht fällt euch ja sofort was ein. Ich habe vor kurzem die Sendung Unbubble beim ZDF gesehen. Da werden 13 Fragen gestellt. Das Ziel der Sendung ist, Menschen aus ihrer Bubble, die vor allem durch Polarisierung und so entsteht, in den sozialen Medien entsteht, dass man die Menschen da so ein bisschen rausholt. Deswegen Unbubble, also raus aus der Bubble. Und vor kurzem gab es da eine Sendung mit christlichen Influencerinnen und Influencern aus verschiedenen christlichen Strömungen. Das war ein richtig gutes Format, fand ich. Gerade weil an irgendeinem Punkt jeder Probleme mit irgendwelchen Aussagen hat, aber trotzdem wird einander zugehört. Und die Sendung hat mich bestimmt auch ein Stück weit motiviert, diese Predigt hier zu machen. Aber ich möchte es tatsächlich mit euch mal ausprobieren, wie das ist, wenn man das vielleicht am eigenen Leib spürt, wie sich diese Aufregung so anfühlt. Welche Phrasen lösen bei euch Abwehr aus? Welche nicht? Manche Sätze sind, die ich jetzt gleich verwenden werde, sind aus der Sendung. Andere sind aus sozialen Medien. Und es geht jetzt einfach nur darum, dass ihr mal spürt, was macht es mit mir, wenn ich sowas höre. Die Bibel ist nicht Gottes Wort, aber sie enthält Gottes Wort. Die Bibel ist da deutlich, dass es entweder Himmel oder Hölle gibt. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Charlie Kirk war ein rechtsextremer Influencer. Charlie Kirk war ein bibeltreuer Christ. Meine Kirche ist divers und bunt. Ich stelle mich unter den Schutz des Blutes Christi. Du hast den Jesus Glow, du bist voll on fire. Gott ist queer. Was machen wir mit den Emotionen, die manche dieser Sätze in uns auslösen? Nehmen wir die zum Anlass, uns zu distanzieren von denen, die so sprechen? Bemerken wir, dass wir selber womöglich nicht ganz akzentfrei sprechen? Sprechen wir Menschen ihr Christsein ab, wenn sie so etwas sagen? Schicken wir sie buchstäblich über den Jordan, weil sie im übertragenen Sinn Sibbolet gesagt haben? Du gehörst nicht zu uns, geh. Es geht mir jetzt nicht darum, irgendwelche von diesen Aussagen zu bewerten. Es geht mir nicht um die Aussagen an sich. Und oh ja, da waren Aussagen dabei, über die man dringend sprechen muss und die sehr wichtig sind. Aber heute geht es mir darum, wahrzunehmen, dass wir solche Aussagen als Werkzeuge benutzen. Schibboleth war damals einfach ein Wort in einer Sprache, das benutzt wurde, um auszugrenzen. Es hatte keine tiefere Bedeutung in sich. Die Aussagen, die ich aufgezählt habe, haben natürlich schon Bedeutung. Aber wir hören ja manchmal nur einen so einen Satz von einer Person und sind dann schon total abgestoßen. Das passiert vor allem auf Social Media ständig, aber auch im analogen Kontext, wenn wir ehrlich sind. Von dem einzigen Satz kriegen wir aber nicht viel mehr mit als den Akzent der sprechenden Person, so wie am Anfang in dem kleinen Spielchen. Für wirkliches Verstehen brauchen wir mehr. Sprache sollte kein Werkzeug für Abgrenzung sein. Sprache dient doch der Kommunikation unter Menschen. Dafür gehe ich jeden Tag zur Arbeit, dass Menschen kommunizieren können. Sprache sorgt dafür, dass wir einander verstehen können. Sie sorgt dafür, dass wir in Beziehung treten können. Sie darf nicht als Werkzeug der Ausgrenzung und Abgrenzung dienen. Dann geht der tiefere Sinn von Sprache verloren. Meine Befürchtung ist, dass wir alle unter Sprachstörungen leiden. Und ich hoffe, dass ich heute als eben diese Logopädin-Theologin-Kombination ein bisschen dazu beitragen kann, dass wir besser kommunizieren können und vielleicht besser kommunizieren wollen. Es gibt kleinere Lichtblicke, wo Menschen miteinander kommunizieren. Ich empfinde es als Lichtblicke, die Sendung beim ZDF, die ich erwähnt habe. Dann gab es vor kurzem einen Podcast, wo Tobias Feigs mit dem Johannes Treichel ausführlich und höchst kontrovers über Glaube, Bibel, Homosexualität gesprochen hat. Ich habe diesen Podcast noch nicht gehört, aber es gab eine riesige Welle der Empörung darüber, dass der mit dem spricht. Auf beiden Seiten. Der mit dem. Aber vielleicht machen wir nochmal einen Gedankenstopp. Vielleicht sagt uns der Richtertext ja doch, dass es Grenzen gibt, dass wir den wahren Glauben verteidigen müssen, dass man wirklich nicht alles sagen darf. Man darf ja alles sagen, aber es ist die Frage, ob man alles sagen will. 42.000 Menschen aus Ephraim wurden damals umgebracht. Es war komplett sinnlos. Und für mich ist deshalb dieser Text auch kein biblisches Lehrmaterial, kein biblisches Beispiel, sondern eher eine biblische Ermahnung, sich gerade nicht so oder so ähnlich wie damals zu verhalten. Der Text ist auch nicht so geschrieben, dass er uns irgendwie was lehren will. Es ist einfach eine Geschichte, die uns erzählt, was damals Schlimmes passiert ist Es ist eine Geschichte aus der Richterzeit, was nicht heißt, dass es dort gerecht zuging. Und genau das ist ja auch Teil unserer Lebensrealität. Bei uns geht es auch nicht immer gerecht zu. Und wir haben diesen Grenzfluss zwischen uns, der für manche Menschen wirklich auch gefährlich ist, zu betreten. Manche Interaktionen sind für manche Menschen wirklich problematisch und diese Menschen brauchen Schutz. Trotzdem finden unsere Begegnungen allzu oder sehr oft an so einem Grenzfluss statt. Streit und schlechte Kommunikation scheinen dann vorprogrammiert zu sein. Und dann stellt sich auch für uns in unserem Lebensalltag die Frage, wie wir Sprache nutzen. Schauen wir nochmal auf das mahnende Beispiel aus dem Richter. Sprache wird zum Werkzeug der Ausgrenzung, wenn die Brüder ihren Bruder Jephtha aus der familiären Gemeinschaft verbannen, weil er eine andere Mutter hat und diese andere Mutter oder seine Anwesenheit die Familie nur an den Fehler des Vaters erinnert. Sprache wird auch zum Werkzeug der Ausgrenzung, wenn ein Mensch, Jephtha in dem Fall, Gott schlechte Versprechen macht und denkt, er könne mit Gott nicht mehr darüber sprechen. Gott macht doch die Zuwendung, seine Zuwendung zum Menschen, nicht von menschlichen Schwüren abhängig. Mit seiner Sprache kann man sich also auch von Gott abgrenzen, zum Beispiel indem man unbedachte Versprechungen macht. Sprache wird zum Werkzeug der Ausgrenzung, wenn eine Tochter in aller Stille trauern geht und nicht laut und klar aussprechen darf, ich möchte einfach nur leben. Und Sprache wird zum Werkzeug der Ausgrenzung, wo 42.000 Menschen ihr Leben verlieren, weil sie ein Wort falsch aussprechen. Schibboleth, Sibboleth. Wie nutzen wir Sprache nicht als Werkzeug der Ausgrenzung? Was ist eigentlich das Ziel? Nicht, dass wir einer Meinung werden. Ich glaube, das wäre wirklich das falsche Ziel. Da würden wir uns zu viel, ja, das Falsche vornehmen. Das Ziel ist Kommunikation, im Gespräch bleiben. Nochmal ein kleiner Exkurs. Ich meine nicht den politischen Kontext hier, sondern ich rede vom privaten Raum. Im Gespräch bleiben. Den anderen, die andere, nicht über den Jordan schicken, sondern zuhören. Begegnung geschieht auch, wenn wir uns uneins sind. Aber das ist die schwierigste Form der Kommunikation. So weit komme ich in meinen Therapien normalerweise nicht. So eine Kommunikation müssen wir üben. Und das geht nicht akzentfrei. Und das kann nicht jeder und jede in jedem Kontext leisten. Aus verschiedenen Gründen. Ja. Aber was ich für mich aus diesem Text mitnehme, ist vielleicht keine große Glaubensweisheit. Ich nehme mit, dass gläubige Menschen aller Zeiten schlimme Fehler machen. Ich begreife auch, dass wir mit unseren Themen nicht immer so weit weg sind von diesen alten Texten, wie wir vielleicht denken. Ich ahne auch, dass es Menschen gibt, vor denen wir uns schützen müssen und andere, die unseren Schutz brauchen, dass Grenzflüsse manchmal nötig sind. Auf jeden Fall sind sie anscheinend unvermeidlich, solange wir nicht im Paradies sind. Ich weiß nicht, was ihr mitnehmt. Ich wurde vorher nach meinem Wunsch gefragt. Ich hätte den Wunsch, dass die Predigt zum Gespräch anregt, dass die Predigt auch zum Streiten anregt und zum Diskutieren und Weiterdenken, was das alles mit der eigenen Lebensrealität zu tun hat und was eigentlich Quatsch war, was ich erzählt habe und welchen Punkt ich vielleicht gemacht habe und wie sich das alles auf die Jesus-Nachfolge auswirken könnte und so weiter. Also macht das auf jeden Fall gerne mit euren ganz eigenen Akzenten, vielleicht gleich nachher beim Essen. Aber erlaubt mir noch einen letzten Gedanken. Der Grenzfluss im damaligen Konflikt in Israel trennte zwei Volksgruppen. die doch ein Volk waren. So viele heutige Grenzflüsse tun dasselbe. Aber es gibt auch den übertragenen Grenzfluss, also den Grenzfluss im übertragenen Sinn, der uns als Christengemeinschaft trennt, der auch ganze Menschengemeinschaften trennt. Und mir kommt es vor, dass dieser Fluss wirklich sehr lang ist. Und auf jeder Seite des Flusses sind Menschen unterwegs mit Gott. Vielleicht gibt es Grenzübergänge an diesem Fluss, an denen wir uns wirklich nicht verstehen können, die wir besser nicht betreten sollten, zu unserem eigenen Schutz, zum Schutz anderer. Und ich glaube, das ist okay. Aber vielleicht können wir an einem anderen Grenzübergang, an einer kleinen Furt mit niedrigem Wasser, irgendwo ganz unscheinbar, plötzlich doch auf die andere Seite gelangen oder jemanden zu uns rüber einladen, weil wir die herausfordernde Kunst der Kommunikation gemeinsam meistern. Bleiben wir also gemeinsam am Fluss unterwegs. Amen.